SRF 2 Kultur.
Den Film Shoah anschauen ist eine Prüfung. Man kann dem Schrecken der massenhaften Menschenvernichtung in den Gesprächen mit Überlebenden und der Konfrontation mit den Orten der Holocaust-Verbrechen nicht ausweichen. Der Dokumentarfilmer Claude Lanzmann hat nun mit 87 Jahren noch einmal in seinem Filmarchiv gegraben. Und herauskommt Le Dernier des Injustes. Ein Dokumentarfilm von über 3,5 Stunden Länge, der gestern am Filmfestival von Cannes Premiere hatte. Ich habe mit unserem Filmredaktor vor Ort gesprochen und wollte von Michael Sennhauser wissen, Hauptperson im Film ist Benjamin Murmelstein. Wer ist oder wer war das?
Benjamin Murmelstein war ein Rabbi in Wien und war als Rabbi dort die Nummer 3. Als das Deutsche Reich dann Österreich angeschlossen hatte, wurde er einer der direkten Gewährsmänner von Eichmann. Er hat unter anderem die Deportationen der Juden mitorganisiert und gleichzeitig als eine Art Reisebüro gearbeitet für Juden, die auswanderungswillig waren, weil Eichmann eigentlich jedes Interesse hatte, möglichst viele Juden ins Ausland ausreisen zu lassen, damit sie weg waren.
Das heißt, Benjamin Murmelstein war einer der Judenräte. Was genau war ihre Funktion?
Die Judenräte waren so eine ziemlich perfide Institution der Nazi. Die haben einige Juden eingesetzt als Pseudo-Selbstverwalter der jüdischen Angelegenheiten, so dass sie eigentlich immer sagen konnten, die Juden machen dasselbe. Man hat sogar behauptet, die Juden organisieren ihre Deportationen selber. Und Benjamin Murmelstein hat in dieser Rolle eigentlich immer vermittelt und versucht zu retten, was zu retten war, kam aber dann nach dem Krieg ziemlich unter die Räder. Man warf ihm die Kollaboration vor. Insbesondere beim Eichmann-Prozess gab es Stimmen, die sagten, Murmelstein und die anderen, die vorher ermordeten Judenräte, hätten eigentlich mehr mit den Nazis gearbeitet als für die Juden. Der Film von Claude Lanzmann versucht so eine Art Rehabilitierung.
Claude Lanzmann hat Interviewmaterial aus dem Jahr 1975 verwendet für diesen Film. Warum hat er jetzt erst diesen Film über Benjamin Murmelstein realisiert?
Er sagt selber, das Material von 1975 mit Murmelstein hätte nicht in Shoah gepasst, in seinen Film von 1985. Und wenn man das Material heute sieht, versteht man auch, wie er das meint, weil Murmelstein ein ziemlich eigenständiger, fast schon fröhlicher alter Mann ist vor der Kamera. Der ist mit sich im Reinen und das hätte in den Shoah-Ton seinerzeit gar nicht reingepasst. Also hat Lanzmann das Material später einfach der Shoah Foundation von Steven Spielberg übergeben und dachte, da ist es für die Forschung gut aufgehoben. Und dann hat sich herausgestellt, dass ein Teil des Materials für einen Dokumentarfilm verwendet hat. Den hat Lanzmann gesehen. Da wurde er wütend und sagte, nein, ich mache doch noch mal einen eigenen Film aus meinem Material, sonst kommt das nicht gut. Und das hat er jetzt gemacht und das Ding ist 3 Stunden 40 Minuten lang, besteht zum größten Teil aus diesen Gesprächen zwischen Lanzmann und Benjamin Murmelstein von 1975.
Und wie arbeitet er den Stoff jetzt auf?
Die Interviews, die lässt er stehen, wie sie waren. Er hat natürlich einfach sortiert, er hat nur einzelne Stellen herausgenommen und dazwischen schneidet er sich selber in Theresienstadt zum Beispiel, diesem Modellghetto, dieser Stadt, die der Führer angeblich den Juden geschenkt hatte, die aber nichts anderes war als eine Art Konzentrationslager zum Vorführen. Und indem Lanzmann sich selber mit seinen 87 Jahren, wie er heute aussieht, in diese Landschaften stellt, an Bahnhöfe, vor Lager, in Stadtgräben und einfach erzählt, was damals passiert ist, schafft er eine direkte Brücke zur Geschichte. Und dazwischen kommen immer wieder diese Interviews mit Benjamin Murmelstein von 1975. Und das Ganze zeigt sehr schön, wie die Zeit vergangen ist und wie gewisse Dinge einfach noch nicht aufgearbeitet sind und ihren Schrecken nie verlieren werden.
Michael Sennhauser, Sie haben gesagt, Benjamin Murmelstein erscheint als ein Mann, der mit sich selbst im Reinen ist, als ein fast heiterer alter Jude, der den Holocaust für sich verarbeitet hat. Wird er denn jetzt rehabilitiert mit diesem Film von Claude Lanzmann?
Ja, eigentlich schon. Wenn man den Film gesehen hat, hat man den Eindruck, der Mann ist nicht nur mit sich im Reinen, man versteht auch seine Motivation von damals, man versteht auch seine eigenartige Rolle. Er sagt von sich selber, es sei zum Teil Abenteuerlust gewesen, zum Teil natürlich durchaus Machthunger auch, die ihn dazu bewogen habe, diese Rolle als Ältestenrat weiterhin innezuhaben, nachdem sogar seine Vorgänger ermordet wurden von den Nazi. Aber gleichzeitig macht er glaubhaft, dass es eigentlich immer darum ging, das Schlimmste abzuwenden, so vielen Menschen wie möglich das Leben zu retten und die Organisation, soweit das überhaupt ging, dieser Stadt, Theresienstadt, aufrechtzuerhalten. Und wenn er erzählt vom Eichmann-Prozess, wo er nicht dabei war, wo man ihn nicht dabei haben wollte, und dann aufgeht in seinen Rückblicken und sagt, sein Blick auf Eichmann zum Beispiel sei ein anderer gewesen, Eichmann sei durchaus ein dämonischer Charakter gewesen und nicht so, wie Hannah Arendt sagt, bloß die Banalität des Bösen, ein kleiner Beamter, dann tut sich schon ein Bogen auf. Aber im Grunde genommen hat man am Ende das Gefühl, das war ein Mann, der mit seiner ganzen Kraft versucht hat, zu retten, was zu retten ist, mit einer gewissen Sturheit und von sich selber auch sagt, er habe wahrscheinlich zu spät erkannt, was tatsächlich dahinter stand.
Und wie entlässt einen der Film, Michael Sennhauser? Sie sagen, gewisse Dinge verlieren ihren Schrecken nie.
Absolut erschüttert, also wie schon Shoah. Lanzmann gelingt es einmal mehr, klarzumachen, was für ein grauenhafter Horror diese Lager und der ganze Holocaust eigentlich war. Er erzählt bloß, er zeigt eigentlich nichts und durch seine Erzählungen plus das, was Murmelstein eben erzählt, wird plastisch noch einmal, dass alles eigentlich noch viel schrecklicher war, als man das in Erinnerung hat. Viel schrecklicher auch, als man es aus anderen Schilderungen kennt, weil hinter dem Ganzen auch noch ein riesen Lügen- und Propagandaapparat stand und die meisten Leute, die damit zu tun hatten, genau wussten, was eigentlich gemeint war und vor allem auch die Betroffenen, also die Juden, die nach Theresienstadt kamen.
Mehr von Michael Sennhauser aus Cannes und über das Filmfestival auf unserer Website srf.ch.
Die Kulturnachrichten auf SRF 2 Kultur, am Mikrofon Sarah Herwig. Das Bundesamt für Kultur fördert junge Rock- und Popmusikjournalisten. Das Pilotprojekt mit dem Titel «Where the hell is the press?» – «Wo zur Hölle bleibt die Presse?» wird im Rahmen des Musikfestivals Bad Bonn-Kilby im freiburgischen Düdingen lanciert. 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vom 23. bis 25. Mai auf einem Blog über das Festival berichten. Dabei werden sie von einem Print- und einem Radiojournalisten begleitet. Der langjährige SRF3-Musikjournalist Urs Musfeld findet das Mentoring-Projekt sinnvoll, vor allem auch wegen der Veränderungen im internetbasierten Musikjournalismus.
Bei dem Riesenangebot in Sachen Musik im Netz vor allem kann es sicher eine Hilfe sein, ein paar Orientierungspunkte oder ein paar Eckpfeiler mitzubekommen. Weil wenn jeder über Musik schreibt, ist so, wie wenn jeder über Fußball redet. Da können alle mitmachen, das ist gut so. Aber ich finde, wenn man das professionell machen will, dann muss man schon eine gewisse Ausbildung mitbringen.
Sagt Urs Musfeld zum Mentoring-Projekt des Bundesamts für Kultur. Nach dieser ersten Ausgabe wird dann entschieden, ob das Projekt auch im Rahmen anderer Festivals und Disziplinen weitergeführt werden soll. Tschechiens Präsident Miloš Zeman hat in seinem Land eine Debatte über die Rechte von Homosexuellen ausgelöst. Der 68-Jährige lehnte es ab, den Akademiker Martin Putner zum Professor für Literaturkritik zu ernennen. Zeman kritisiert heute in einer tschechischen Zeitung insbesondere das Auftreten Putners bei einem homosexuellen Marsch in Prag vor 2 Jahren. In Tschechien ernennt der Präsident traditionell bei einem jährlichen Festakt die neuen Professoren. Cecilia Bartoli verlängert ihren Vertrag in Salzburg. Der Opernstar wird bis 2016 als künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele weiterhin verantwortlich sein. Das gaben die Festspiele heute bekannt. Sie freue sich darauf, viele Ideen, von denen sie seit Jahren träume, bei den Pfingstfestspielen in die Tat umzusetzen, sagte Bartoli. Die diesjährigen Festspiele konnten im 2. Jahr unter Bartoli einen Besucher- und Einnahmerekord verkünden. Mehr als 13.000 Besucher aus 43 Ländern kamen in diesem Jahr zu Konzerten nach Salzburg.
Aber Millionen Zikaden überfallen die Ostküste der USA. In den nächsten Tagen geht das Gezirpe los. Es ist eine friedliche Invasion, ein Phänomen und Ereignis, das fasziniert und den Forschern Rätsel aufgibt. Der Reporter Max Böhnl hat die ersten Zikaden gesucht und gefunden.
Gut 500 Millionen Zikaden werden pro Quadratkilometer in Vorgärten, auf Bäumen und Wiesen einzigartige, schrille Orchestervorführungen abhalten. So laut, dass sie jeden Rasenmäher spielend übertönen werden. Zum Glück nur tagsüber und für ein paar Wochen. In einer Baumschule in Short Hills im Bundesstaat New Jersey kniet die Insektenkundlerin Stacy Holm auf dem Boden und deutet auf die fingerdicken Larvenlöcher.
They'll be spotty at best, so some people may see them, some people may not notice them at all. They don't sting, they're not poisonous, they're basically.
Sie beißen nicht, sie stechen nicht, sie sind nicht giftig, sie sind eigentlich hilflos. Die meiste Zeit ihres Daseins verbringen sie als Larven, die unterirdisch leben und sich von Wurzelsaft ernähren. Als ausgewachsene Tiere fressen sie dann nicht mehr allzu viel.
Es ist die Brut 2 der Gattung Magicicada, die sich nach 17 Jahren Pause im Erdreich an die Oberfläche gräbt. Dann, wenn sich der Boden auf 18 Grad Celsius erwärmt hat. Die Larven klettern und wachsen kaum sichtbar und bisher nicht hörbar auf alles, was eine Höhe hat. Und nach einer Woche sind sie ausgewachsen, etwa so lang wie ein Streichholz, ziemlich träge, mit hervortretend roten Augen und die Männchen auf Balz. An der südlichen Ostküste der USA paaren sich die liebeshungrigen Tölpel bereits. Weshalb die Brut so selten auftaucht, ist einer Überlebensstrategie der Natur zu verdanken. Aber Milliarden von Zikaden kann selbst der hungrigste Feind nicht verzehren. Und 17 Jahre sind für ihn nicht überschaubar. Das Überleben der Gattung ist damit gesichert. Der Insektenkundler Jason Burwitz führt aus, dass die Zikaden über eine Art Körperthermometer verfügen, das den Larven alle 17 Jahre das Kriechen an die Erdoberfläche nahelegt. Aber genaueres ist nicht erforscht.
The honest answer is we really don't know.
Like a nut, yeah.
I don't know. I didn't expect it to be like this, but it's pretty good.
Once you get over the fact that they're actually bugs.
Die Biologie der Insekten ist für kulinarische Abenteurer in New York eine Nebensache. Wie bereitet man sie zu, wie schmecken sie, steht für sie eher im Vordergrund. Außerdem hat sich herumgesprochen, dass gut 3/4 der Weltbevölkerung Insekten als Protein und nachhaltige Nahrung bereits zu sich nehmen, außer eben in Europa und Nordamerika. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor kurzem sogar Insekten als Nahrungsmittel empfohlen. Die Ernährungsexpertin Beth Baldwin sagt ganz praktisch über Zikaden:
The best time to eat cicadas is just after the nymphs break open.
Zikaden isst man am besten als Larven, bevor sie eine Schale zulegen und wenn sie noch weich sind. Man erntet sie am frühen Morgen, wenn es kühl ist und die Insekten schwerfällig sind.
Trotzdem, rotäugige Larven auf Nudeln zum Abendessen. Eine Besucherin eines Brooklyner Szene-Restaurants sagt:
It's the idea. It's just kind of gross.
Es ist am Anfang einfach die Vorstellung davon. Das ist eklig. Einen besonders eigentümlichen Geschmack haben sie eigentlich nicht.
It doesn't really taste like anything unique.
Außer in ein paar Exoten-Restaurants wird die Zikadenschwemme in kulinarischer Hinsicht an New York wie an der restlichen Ostküste vorbeigehen. Und statt Kochbüchern mit den entsprechenden Rezepten ist wohl auch dieses Mal das Interesse von Biologen und Geräuschinteressierten vorherrschend.
Max Böhnl aus New York. Ich gehöre zur Minderheit in verschiedener Hinsicht. Sie ja vermutlich auch. Zum Beispiel zur Minderheit der abstinenten Blockflötisten. Also fast nie mehr Blockflöte spielen, aber immer mal ein Glas Rotwein genießen. Gerne. Oder zur Minderheit der Jazz- und Kammermusikfans. Schnittmenge ziemlich klein. Oder auch zu den Kerbtierverweigerern. Weltweit essen viele Menschen Insekten. Nur ich nicht. Warum eigentlich? Nahrhaft sind sie, schmackhaft, knusprig und preiswert. Alles, was ein gutes Essen braucht. Weitere Argumente jetzt vom ARD-Kollegen Tillmann Kleinjung.
Allein die Vorstellung dürfte bei vielen Menschen Ekelreflexe auslösen. Insekten können zu einem wichtigen Bestandteil unserer Nahrung werden. Das meldet die UN-Ernährungsorganisation FAO in Rom. Für 2 Milliarden Menschen auf der Welt gehören Insekten schon heute sozusagen zum täglich Brot. Vor allem in Asien und Afrika. Käferarten, Raupen, Bienen, Wespen und Ameisen sind die meist verzehrten Insekten. Wir verlangen ja nicht, dass alle Menschen jetzt Käfer essen müssen, sagte die zuständige FAO-Direktorin Eva Müller bei der Vorstellung einer Studie. Wir sagen nur, dass das Potenzial von Insekten als Nahrungs- und vor allem als Futtermittel noch kaum genutzt wird. Die FAO preist den hohen Nährwert von Insekten. Sie sind reich an Proteinen, guten Fetten, Calcium und Zink. Die Ernährungsorganisation schlägt vor, die nachhaltige Zucht von Insekten zu fördern und zu erforschen. Bisher geschieht das nur in der Tierfutterproduktion, zum Beispiel mit Mehlwürmern. Insekten sind genügsame Tiere. Um ein Kilo Insektenfleisch zu produzieren, benötige man nur 2 Kilo Futter. Bei Rindern beträgt das Verhältnis 1:8. Insekten produzieren auch weniger Treibhausgase als Kühe oder Schweine. Dass in weiten Teilen der Welt frittierte Heuschrecken und gegrillte Käfer nicht auf dem Speiseplan stehen, schreckt die FAO nicht. Designer-Food-Läden und kontrollierte Qualitätsstandards könnten die Bereitschaft der Verbraucher, Insekten zu konsumieren, positiv beeinflussen.
Letzte Tage. Ein Vorabend. So heißt die neue Inszenierung von Christoph Marthaler. Ein Musiktheater zum Thema Antisemitismus und Rassismus. Die Wiener Festwochen haben sie im historischen Sitzungssaal des österreichischen Parlaments zur Uraufführung gebracht. Um Rassismus geht es auch in einer kleinen brasilianischen Aufführung, die in Wien zu Gast ist und später in die Schweiz kommt. Julia nach Strindbergs Fräulein Julie. Christiane Enkeler war in beiden Vorstellungen und von der Arbeit des Marthaler Teams begeistert, wenn man das bei diesem Thema überhaupt so sagen kann.
Jetzt wird da schon wieder ein Holocaust-Denkmal, Mahnmal errichtet. So viel Geld für die Toten. Und der Kaffee wird immer teurer.
Dieser Abend ist ein einziges schwebendes Mahnen, ein träumendes Erinnern und Projizieren, in dem sich erschreckend viel von Gegenwartsrassismus und Ressentiment wiederfindet. Vor allem aber steht in diesem Musiktheater die Musik im Vordergrund. Musik von tschechischen, polnischen und Wiener Komponisten, die Juden waren und deren Kompositionen verloren gingen, im Lager entstanden oder dort aufgeführt wurden, mit Notbesetzung. Uli Fussenegger hat die Kompositionen an eine disparate Besetzung angepasst. Die Wiener Gruppe spielt mit Klarinette oder Bassertorn, Akkordeon, Klavier oder Harmonium, Violine, Viola und Kontrabass. Im historischen Sitzungssaal des Wiener Parlaments findet auch der Gedenktag gegen Rassismus statt. Hieraus entstand die Idee, den Gedenktag musiktheatralisch zu erweitern. Daran anknüpfend hat die Produktion einen Social-Fiction-Text frei erfunden.
Ich begrüße alle Anwesenden und alle Zugeschalteten zum diesjährigen Europäischen Gedenktag gegen Rassismus. Aber wer kann sich denn heutzutage noch ein Mauthausen vorstellen? Da es doch seit langer Zeit schon viel modernere und humanere Formen der Internierung gibt.
Das Team entwirft damit eine Zukunft, die rund 200 Jahre nach der Schließung des Konzentrationslagers Mauthausen spielt. In dieser fiktiven Zukunft wurde der Antisemitismus zum Weltkulturerbe erklärt. Josef Ostendorf dagegen hält später eine dokumentierte Rede von Karl Lueger vom Mai 1894.
In Wien gibt es doch Juden wie Sand am Meer. Wohin man geht, nichts als Juden.
Während noch später für eine andere Rede gegenwärtige ungarische Quellen ein Kompendium lieferten.
Wir sind Demokraten, wir brauchen keine Opposition.
In diesem düsteren, 2,5 Stunden langen Stück betreten die Figuren als Putzfrauen oder Karnevalisten den Parlamentssaal und werden erst dort zu Offiziellen, die bei ihren Reden nie die Stimme erheben, sondern weich und mit gefährlicher Selbstverständlichkeit die absurdesten Ungeheuerlichkeiten von sich geben. Zwischendurch tauchen sie zwischen den Reihen ab. Später, fast am Ende, in einer langen Szene ohne Reden, ohne Offizielles, zu purer Musik, sitzen sie erdig, tönern gekleidet und starr wie die weißen Statuen im Saal, öffnen und schließen die Münder wie Fische, während japanische Touristen durch die Glastüren Blitzlichtfotos schießen. Wie Geister bewegen die Darsteller vor sich die Hände in der Luft, als wollten sie etwas begreifen oder als gehörten ihnen ihre Hände gar nicht.
Morgen.
Aha.
Eu acho muito melhor a gente abrir um hotel.
Você não quer morrer comigo?
Eu não quero morrer de jeito nenhum, eu gosto de viver. E suicídio é pecado, tá?
Die kleine brasilianische Produktion Julia ist das Gegenteil dieser stilisierten Spielweise. Auf der Grundlage von August Strindbergs naturalistischem Einakter Fräulein Julie bewegen sich die Figuren des reichen Fräuleins und des leicht dunkelhäutigen Angestellten, die miteinander schlafen und die Konsequenzen unter Entscheidungsdruck setzen, auf psychologische Weise. Die Darsteller machen das ganz ausgezeichnet. Man sieht sie auf der Bühne wie im Film, man sieht auch, wie der Film entsteht, kann also in die Kulissen gucken, wird als Publikum angesprochen. Die Ebenen sind vielfältig gebrochen. Und trotzdem wirkt hier die glatte, perfekt inszenierte Filmoberfläche mehr als der rassistische soziale Abgrund, der darunter lauern könnte. Statt mit einer Publikumsansprache wie in Julia lassen bei Martalas Produktion Letzte Tage, ein Vorabend, die Darsteller und Musiker am Ende das Publikum vor den leeren Sitzreihen zurück. Dicht hintereinander wanken und trippeln die Sänger und Darsteller durch die höchste Galerie des historischen Sitzungssaales im Wiener Parlament. Die Instrumentalisten verschwinden unten zur anderen Seite. Und das Publikum hört, wie der Gesang leise im Gebäude verhallt.
Jetzt aber kommen wir auf SRF 2 Kultur zu einem Zürcher und der hat heute einen besonderen Tag. Sein Krauskopf ist schon etwas gelichtet, dafür hat er sich auch schon über viele gelungene Bücher die Haare gerauft, bis sie fertig waren und uns zum Lachen oder Weinen gebracht haben. Und ein gutes Dutzend Theaterstücke ist auch noch entstanden auf dem langen Weg zum 75. Geburtstag. Denn den feiert er heute. Urs Widmer. Wir feiern ihn mit einem Ausschnitt aus seiner noch nicht veröffentlichten Autobiografie. An den Solothurner Literaturtagen hat Urs Widmer Ausschnitte daraus vorgetragen. SRF 2 Kultur hat mitgeschnitten.
An einem Abend, Herr Bayer war mit dem Korridor fertig und tünchte nun die Küche, spannte ich ein Papier in die Schreibmaschine, die inzwischen eine Olivetti war, eine himmelblaue Olivetti, setzte mich auf den Hocker und schrieb. 10 Sekunden vorher hatte ich noch nicht im geringsten an so etwas gedacht. Der Hocker war viel zu hoch, ich krümmte mich zu den Tasten hinunter. Aus meinem Kamin kommt Rauch, schrieb ich. Jetzt scheint die Sonne. Ich schrieb weiter. Mein Haus ist groß und windschief. Ich tippte ohne die geringste Unterbrechung, Wort für Wort, Satz um Satz, Seite nach Seite. Jetzt endlich ließ die Maschine jenes rhythmische Trommeln hören, das in mir als fernes Echo lebte und mir zeigte, dass ich das Instrument richtig spielte, wie die Urväter schon. Ich vertippte mich kein einziges Mal, ich zögerte nie, ich wagte kaum zu atmen, schrieb, spannte ein neues Blatt ein, schrieb weiter und blieb schräg auf meiner rechten oder linken Arschbacke hocken, weil ich befürchtete, ich könnte den Zauber verjagen, wenn ich mich ungebührlich bewegte. Die Maschine könnte, wenn ich mich daneben benahm, aufhören, das Geheimnis zu offenbaren, das die ganze Zeit über in ihr gesteckt hatte und das sie nun preisgab. Tatsächlich schrieb nicht ich, sie schrieb es. Ich hielt nur die Fingerkuppen auf jene Tasten, die sie gedrückt sehen wollte. Kann sein, es muss so gewesen sein, dass ich dann irgendwann doch aufstand, um aufs Klo zu gehen oder eine Suppe zu essen. Mag sogar sein, dass ich schlief und arbeiten ging und am nächsten Abend weiterschrieb. In meiner Erinnerung habe ich den Text, diese Eruption, die längste Zeit in meinem Innern bereitgelegen und auf den richtigen Augenblick gewartet hatte, ans Tageslicht zu treten, in einem Stück geschrieben, gebannt, erregt, sorgfältig, überrumpelt, wachsam, in heißem Glück. Dann war die Geschichte erzählt. Den letzten Satz, seine letzte Hälfte, schrieb ich in Großbuchstaben. Dass wir euch weder sehen noch hören werden in Zukunft. Mir war nicht klar, dass die Majuskeln meinem Triumph Ausdruck verleihen sollten, meiner Erleichterung. Aber so war es. Ich legte die Blätter in meinen Koffer unter die Hemden und Unterhosen, reckte und dehnte mich und ging ins Eppsteineck, ein Bier zu trinken.
Prost. Urs Widmer an den Literaturtagen Solothurn mit seiner Lesung aus der Autobiografie, die im kommenden Herbst erscheinen wird, unter dem Titel »Reise an den Rand des Universums«. Zum 75. Geburtstag des Autors erscheint bei Diogenes gerade ein Band mit seinen gesammelten Erzählungen. Und wir gratulieren.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.